Frohe Weihnachten euch.
Hallo.
Ich bin geblendet, ich sehe kaum was, aber was mich irritiert, ist, dass ich auch nichts höre. Frohe Weihnachten euch. Ah, ist doch jemand da. Halte ich die Predigt? Doch, gut. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Jedes Jahr aufs Neue feiern wir Weihnachten. Und das ist ja schon so eine ganz besondere Zeit. Und ganz egal, wie wir so persönlich zu diesem Christuskind stehen, ganz egal, wie viel wir über die Geschichte wissen, ob wir von Rittern ausgehen, die auf ihren edlen Rössern angeritten kamen, vielleicht inspiriert durch das Lied, es ist ein Ross entsprungen. Das haben nicht alle kapiert, macht nichts. Ganz egal, wie man dazu steht, kaum einer kann sich ja diesem Bann von Weihnachten entziehen. Wir lieben die Geschichte von diesem süßen Jesuskind in der Krippe. Wir zelebrieren so richtig mit allem, was dazugehört, die Besinnlichkeit. Wir schmücken unsere Wohnung, wir machen so richtig schön kuschelig. Denn das passt ja auch irgendwie zu Weihnachten. Denken wir. Eigentlich passt das alles überhaupt nicht zu Weihnachten. Denn das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, wovon wir gerade im Aufzug gehört haben, das ist alles andere als eine Kuschelgeschichte. Wenn man das originalgetreu verfilmen würde, dann käme dieser Film in das Genre Thriller. Altersfreigabe 16+. Ich denke jetzt nicht übertreiben, am Anfang der Predigt nicht sensationsheischen werden, nein, aber es stimmt tatsächlich. Die Sache ist nur, dass im Lauf der Zeit ist so vieles von der Weihnachtsgeschichte für uns so normal geworden. Der Text, den Rabea vorhin vorgelesen hat, mit den ganzen Titeln, das, was die Engel gesagt haben, die ganzen Titel, die sie benutzt haben, Wunderrat, Friedefürst, der Herr der Herren, der Erlöser, völlig normal, gehört für uns doch zu Weihnachten dazu. Aber was das Problem ist, wir können gar nicht mehr richtig nachempfinden, was für eine unglaubliche Sprengkraft das alles zu der damaligen Zeit hatte. Die Weihnachtsgeschichte, die wir alle auswendig kennen, mehr oder weniger, die beginnt ja mit den Worten, es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. So beginnt die Weihnachtsgeschichte, oder? Jemand einen Fehler entdeckt? Was für ein Wort hat gefehlt? Ja, oh, sehr gut. Ein Aber hat gefehlt. Es begab sich aber zu der Zeit. Und an diesem Aber bin ich hängen geblieben. Das Aber, das steht hier nicht einfach so. Der Schreiber, der hätte uns sagen können, und es begab sich zu der Zeit, und hätte diese ganze Geschichte, die jetzt kommt, einfach so einreihen können in die Geschichten, die davor stehen und die danach kommen. Hatte aber nicht. Und an diesem Aber, da werden zwei Dinge deutlich. Zum einen, es geht hier nicht um ein Märchen. Märchen beginnen mit, es war einmal, nicht es war aber einmal. Und das andere, was man hier wirklich sieht, oder was hier angedeutet wird, ist, dass hier zwei Dinge aufeinanderprallen. Eines gegen das andere. Das Aber zu Kaiser Augustus. Die Opposition zu dem irdischen Reich. Es geschah aber. Was denn eigentlich? Jesus wurde unter Kaiser Augustus geboren. Und das ist ein ganz wichtiges Teil der Weihnachtsgeschichte. Wir haben ja vor 11 Wochen sind es jetzt, haben wir unsere erste Tochter bekommen, Lehn. Und man könnte jetzt sozusagen analog dazu sagen, Lehn wurde unter Merkel geboren. Wäre so ein bisschen seltsam, würde auch normalerweise nie sagen, und so sehr ich auch Frau Merkel schätze, sie hat nicht ganz das Standing, das Augustus damals hatte. Augustus war Kaiser im Römischen Reich, als das Römische Reich in seiner größten Blüte war. Und er hatte ungeheure, ungeahnte, noch nie dagewesene Macht. Er hat diesen Erlass erlassen und die ganze römische Welt musste sich in Bewegung setzen. Mit ihnen Josef und Maria. Dieser Augustus ist eine spannende Person. Eigentlich hieß der gar nicht Augustus, eigentlich hieß er ursprünglich Gaius Octavius. Er wurde von Julius Caesar adoptiert und 27 vor Christus wurde er der erste wirkliche Kaiser des Römischen Reiches. Und da bekam er den Ehrennamen Augustus. Augustus ist nicht einfach nur ein Name wie Daniel, Michael oder sonst was, sondern Augustus, das war ein Ehrentitel. Und Die Bedeutung war der Erhabene, der Erhöhte. Augustus, der wurde gefeiert wie kein Zweiter. Denn er brachte den Leuten das, wonach sie sich schon so lang gesehnt hatten. Im Römischen Reich zu der damaligen Zeit, da gab es die große Sehnsucht nach dem sogenannten goldenen Zeitalter. Eine Zeit, die in grauer Vorzeit mal da gewesen war. Eine Zeit, in der alle Menschen friedlich beieinander lebten. So eine Art pastorale Idylle, ein harmonischer Naturzustand. Keine Gewalt, alle leben friedlich miteinander. Und jetzt hat man auf diesen Retter gewartet, der einen dahin zurückführen könnte. Und dann kommt Augustus. Und unter ihm erleben die Leute, wie dieses neue Zeitalter heranbricht. Davor gab es eine ewige Zeit von endlosen Kriegen. Und mit ihm kommt der Pax Romana, der römische Friede. Augustus hat Frieden und Gerechtigkeit gebracht. Er war der göttliche Regent. Ganz, ganz viele haben über ihn geschrieben, haben ihn gefeiert, haben ihn im wahrsten Sinn des Wortes in den Himmel erhoben. Vergil zum Beispiel, der römische Dichter, hat 10 Jahre lang seines Lebens über Augustus geschrieben. Und in seinem Hauptwerk, da verwendet er folgende Begriffe für ihn. Er schreibt, er ist der Retter, er ist der Friedefürst, er ist der Erlöser, er ist der Sohn Gottes. Diese Titel, die könnten einem ja schon fast bekannt vorkommen. Und dann 17 vor Christus, Augustus, das war der Superstar, da wurden Münzen geprägt. Und auf diesen Münzen stand göttlicher Augustus. Diese Münzen, die waren überall im Umlauf. Und wenn Josef in der Herberge für den Stall und für die Krippe etwas bezahlen musste, dann hat er vermutlich mit einer Münze bezahlt, die ausgesagt hat, Augustus ist Gott, die Augustus als Gott bezeichnet hat. In diese Situation hinein wurde Jesus geboren. Eine Situation, in der die Rolle des Sohnes Gottes, eine Situation, in der die Rolle des Erlösers, des Retters, des Friedefürstens, in der die besetzt war. Und sicher, im Judentum, da hat man seine Hoffnung in erster Linie nicht auf Augustus gesetzt. Aber eines ist klar und eines war damals allen klar. Eine Bewegung, die gleichen Titel für sich in Anspruch nimmt, wie der Kaiser, die der Kaiser für sich beansprucht, die ist verurteilt zu sterben. Selbst der im Vergleich zum Kaiser recht kleine König Herodes, der König über das jüdische Volk war, ist eine Spinnweb, war nur eine Spinnweb, für die, die sich wundern, was ich hier rumfuchtle. Dieser kleine König Herodes, der König über das jüdische Volk war, als der hört, da ist ein neuer König der Juden geboren, da ordnet er einen Massenmord an, weil er keine Konkurrenz will. Das ist eine denkbar schlechte Zeit, um mit solchen Attributen geboren zu werden. Sohn des Höchsten, Retter. Da ist eigentlich Misserfolg vorprogrammiert. Und das ist nicht nur für denjenigen gefährlich, der den Titel trägt, sondern es ist auch für die gefährlich, die sich so einer Bewegung anschließen wollen. Man läuft Todesgefahr. Und wenn Jesus als erwachsener Mann die Leute gefragt hat, was denkt ihr denn, wer bin ich? Dann mussten die sehr, sehr gut überlegen, was sie jetzt sagen. Denn wenn sie gesagt hätten, du bist der Sohn Gottes, der Retter, der Messias, dann hätte sie das unter Umständen in Lebensgefahr gebracht. Denn das war eine Entscheidung gegen die damalige Zeit, gegen die Herrscher, für dieses kleine Aber Gottes. Es geschah aber zu der Zeit. Dieses kleine Kind in der Krippe, das ist das ganz kleine Aber Gottes gegen diese überwältigende irdische Macht. Und an sich hätte das in der Bedeutungslosigkeit verschwinden müssen. Ist es aber nicht. Das, was da so ganz klein und hilflos, verletzlich, zerbrechlich, so winzig angefangen hat, das hatte unfassbare Auswirkungen. Wenn man sich die Geschichte mal anschaut und sieht, was für eine unglaubliche Bewegung da in diesem Kind in der Krippe einen Anfang genommen hat, dann muss man sich doch fragen, wer liegt da in der Krippe? Jesus wurde unter der Herrschaft von Augustus und Herodes geboren. Aber die Verhältnisse die haben sich gedreht. Augustus ist gestorben, Herodes auch. Und vom Römischen Reich ist auch nicht mehr so viel übrig. Vielleicht noch ein paar interessante archäologische Überreste. Das Römische Reich ist zerfallen. Das Reich Gottes expandiert. Und alles hängt mit diesem kleinen Kind in der Krippe zusammen. Wer liegt da? Der Historiker Jaroslav Pelkin, der schreibt, ganz egal, was man persönlich von ihm halten mag, ob man an ihn glaubt oder nicht, so ist unbestritten, dass Jesus von Nazareth doch die dominanteste Figur in der Geschichte der westlichen Kultur seit 2000 Jahren ist. Wenn es möglich wäre, mit einer Art Supermagnet aus unserer Geschichte jedes Element herauszuziehen, das von ihm geprägt wurde, wie viel wäre dann noch übrig? Was wäre dann noch übrig? Allein wenn wir überlegen, wie wir heute unsere Zeit angeben. Zur Zeit Jesu, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, da war die Angabe zur Zeit Augustus. Man hat die Zeit nach dem Herrscher benannt. Und dann geschieht es eines Tages, 600 Jahre nach der Geburt von Jesus, dass festgelegt wird, dass die Zeitrechnung, der Referenzpunkt für die Zeitrechnung, nicht die Gründung des Römischen Reiches, nicht irgendein Herrscher sein soll, sondern die Geburt eines Kindes. Eines Kindes, das älter wurde, Zimmermann gelernt hat, nie ein öffentliches Amt bekleidet hat, nie ein Buch geschrieben hat, kein Heer geführt hat, keinerlei irdische Macht besaß und schlussendlich als Verbrecher hingerichtet wurde. Die Geburt dieses Kindes wird zum chronologischen Dreh- und Angelpunkt der Menschheitsgeschichte. Jesus wurde unter Augustus geboren. Aber wenn wir heute fragen, wann hat eigentlich Augustus gelebt, dann sehen wir, er hat von 63 vor bis 14 nach Christus gelebt. Augustus war mal Referenzpunkt. Heute ist es Jesus. Wer liegt da in der Krippe? Was ist da los, dass so ein einfaches kleines Kind, so eine einfache Geburt solche Auswirkungen hat? Jedes Mal, ob wir es bewusst tun oder nicht, aber jedes Mal, wenn wir einen Kalender aufschlagen, wenn wir einen Computer hochfahren, wenn wir oben auf die Tageszeitung schauen, dann werden wir jedes Mal aufs Neue daran erinnert, dass Jesus in der Tat der Dreh- und Angelpunkt unserer Geschichte wurde. Und dass wir jetzt in einer Woche, beziehungsweise genauer gesagt in 8 Tagen Neujahr feiern, das liegt an der Krippe. Am 8. Tag wurden im Judentum die Jungs beschnitten und sie bekamen ihren Namen. Das Kind aus der Krippe wurde Jesus genannt, was so viel heißt wie Gott rettet. Und jeder 1. Januar ist eine Erinnerung daran, dass der Name Jesus in die Welt kam. Jeder 1. Januar ist eine Erinnerung daran, dass Gott retten möchte. Wer liegt da in der Krippe? Dieses Kind und der Mann, der daraus erwuchs, er hat die Art und Weise verändert, wie wir Mitleid und wie wir Barmherzigkeit leben. Klar ist, dass wir auch ohne Jesus in der Lage sind und in der Lage wären, barmherzig zu handeln. Aber es ist ein Fakt, dass Jesus und die Kirche, dass die das auf ein neues Level gebracht haben. In der Antike, da waren es vor allem die Schönen und die Adligen und die Starken, die verehrt wurden. Die Schwachen, die Hilfsbedürftigen, die haben nicht viel Wertschätzung erfahren. Der römische Philosoph Seneca, der schreibt, wir ertränken Kinder nach der Geburt, wenn sie schwach oder abnormal sind. Wir ertränken sie. Das war damals in der Tagesordnung. Und dann war da diese junge Kirche in Rom, die sich daran erinnert hat, dass sie einem Mann nachfolgen, der gesagt hat, lasst die Kinder zu mir kommen. Und sie haben angefangen, diese Kinder aufzunehmen, sie zu pflegen, sie zu lieben, sie groß zu machen. So etwas gab es damals nicht. Das hat man nicht gemacht. Es gibt einige Berichte, wie zum Beispiel der von Beningus von Dijon, von Leuten, die dafür hingerichtet wurden, weil sie diese Kinder gerettet haben. Sowas hat man nicht gemacht. Der Soziologe Rodney Stark, der schreibt, dass einer der Hauptgründe, warum die Kirche so stark wurde oder so stark gewachsen ist, der ist, dass sie sich immer zu Zeiten von großen Epidemien, von großen Nöten, auf eine ganz besondere Art und Weise verhalten hat. Und während die Leute die Kranken auf die Straße geworfen haben, aus Angst, sich anzustecken, ist diese seltsame kleine Gemeinschaft, Kirche genannt, auf die Straße gegangen, zu den Kranken und hat sich um die Leute gekümmert. Sie haben das Risiko in Kauf genommen, selbst Lepra und Ähnliches zu bekommen, weil sie Jesus nachfolgten, der ein Herz für die Aussätzigen, für die Tauben, für die Stummen hatte. Und die Kirche ist gewachsen und gewachsen, weil die Menschen sowas noch nicht erlebt hatten. Und selbst wenn man alles Göttliche von Jesus außen vor lässt, dann muss man sich doch fragen, was war das? Wie konnte dieses Kind so einen Einfluss ausüben? Wer liegt da in der Krippe? Dass wir heute Universitäten haben, ohne das Christentum nicht denkbar. Die ersten Universitäten gingen aus christlichen Klöstern hervor. Unser nettes Städtchen Heidelberg sähe heute anders aus, wenn es Jesus nicht gegeben hätte. Ohne dieses Kind in der Krippe sähe unsere Welt völlig anders aus als heute. Wir hätten keine tollen Kirchengebäude. Kunst wäre um einiges ärmer. Es gäbe keinen Messias von Händel, keine Sixtinische Kapelle, kein Abendmahl von Da Vinci, kein Requiem von Mozart, kein. Wer war dieser Mann? Wer ist das Kind in der Krippe? An sich müsste es uns heute deutlich leichter fallen, diese Frage zu beantworten, als den Leuten damals. Ich meine, für uns in unserem Kulturkreis besteht schließlich keine Gefahr, dass, weil sich irgendwie ein Kaiser oder ein Fürst irgendwie bedroht fühlt. In anderen Regionen der Erde sieht das anders aus. Uns müsste es eigentlich leichter fallen, diese Frage zu beantworten, als damals, weil wir die Auswirkungen in der Geschichte sehen. Die Leute damals, sie mussten sehr, sehr, sehr viel mehr vertrauen. Wir sehen, was da draus geworden ist. Nichtsdestotrotz tun wir uns oft ganz schön schwer damit. Vielleicht, weil die Kirche nicht immer so ist, wie sie sein sollte, weil wir nicht immer das widerspiegeln, für das Jesus angetreten ist. Vielleicht aber auch, weil die Titel, die Jesus beansprucht, bei uns schon anderweitig besetzt und vergeben sind. Wer ist das Kind in der Krippe für dich? Wessen Geburtstag feierst du heute? Und was ist deine Reaktion auf dieses Kind? Die Hirten damals, die sind niedergekniet. Herodes wollte es umbringen lassen. Die Magier aus dem Morgenland, die haben kostbarste Geschenke mitgebracht. Der Kaiser Augustus, der hat vermutlich überhaupt keine Notiz davon genommen. Wer liegt da in der Krippe? Für mich liegt da dieses kleine Aber Gottes. Und dieses Aber Gottes ist nicht Aber gegen die Welt, sondern dieses Aber Gottes ist das Aber Gottes für diese Welt. Dass diese Welt gestalten, prägen und zum Positiven verändern möchte. Für mich liegt in der Krippe der Dreh- und Angelpunkt unserer Geschichte. Die Hoffnung für die Unterdrückten, Mut für Verzweifelte, der Retter dieser Welt. Da liegt der König der Könige, der Herr aller Herren, der Friedefürst, der Erlöser, der Sohn Gottes, der Gott mit uns. Wer liegt in deiner Krippe? Wen feierst du heute? Frohe Weihnachten. Gott segne euch. Wir singen jetzt einige Lieder, wo ihr diese Frage vielleicht beantworten könnt.